Hallo, wir sind Annalisa und Florian und ihr hört Bücherklang. In diesem Podcast möchten wir über Bücher reden und plaudern aus unserem Schreibleben. Wie immer, am Anfang reden wir ein bisschen darüber, was im letzten Monat bei uns so abging. Was hast du gemacht? Woran hast du gearbeitet? Was ist in deinem Autorenleben gerade los?
Oh Gott, ich möchte mich gerne damit rausreden, dass der Februar ja sehr kurz war und wir deshalb einfach nicht viel schaffen konnten.
Das ist auch meine Ausrede, die ich gleich aufführen wollte.
Sehr gut. Ansonsten, ich bin in die Fahrradsaison gestartet, bin ein bisschen Fahrrad gefahren die letzten Tage. Auch das hilft beim Schreiben natürlich dann eher nicht. Also wenn man halt direkt beim Fahrradfahren ist, das hilft vielleicht, den Kopf freizukriegen, aber ja. Ich habe ein bisschen was geschrieben. Ein bisschen was an Artikeln geschrieben, die ich fertig kriegen möchte, aber sehr, sehr mühsam. Und mir ist was ganz Witziges passiert, zum wiederholten Male, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ein Artikel über Thema A, das Thema spielt überhaupt keine Rolle. Und plötzlich ich habe den Artikel irgendwie schon 4 Wochen in der Mache gefühlt und plötzlich taucht Thema A irgendwo in einem entsprechenden Magazin auf. Und du sagst ja nur so, hey, darüber wollte ich doch schreiben, was soll denn der Unsinn? Ne? Also, nicht in dem Magazin, aber halt so, ach, was soll denn das? Ich bin doch da gerade dabei. Da könnt ihr doch nicht vor mir fertig werden.
Das kenne ich ja. Aber kannst du das trotzdem schreiben? Also ist es dann quasi das Gleiche, was
du
schreibst?
Ja, klar, klar. Ich habe ein bisschen anderes Thema, aber es war schon so eins meiner Subthemen des Artikels, war da relativ detailliert dann nochmal aufgeführt. Das hatte mich dann halt, ja, stark verwundert, muss man einfach mal sagen. Ne?
Dann hast du eine weitere Quelle.
Genau. Wir hatten ja, glaube ich, schon mal hier so unser Pomodoro 25 Minuten Schreibdingens und ich habe auch so ein bisschen nochmal drüber nachgedacht, also über Schreibroutinen dann im Zuge meines Nichtstuns, weil man ja so das Problem hat, entweder hat man keine Energie, keine Lust und wenn ich sage, ich muss jetzt einen Artikel schreiben oder ich muss jetzt ein Buch schreiben, ist das auch nicht sehr motivierend, man soll sich ja dann irgendwie sagen, ich schreibe jetzt einen Satz für mein neues Buch, ne, und dann gucken wir mal weiter, ne. Ja, die Aussage war ja dann auch viel, dass man irgendwie eine tägliche Schreibroutine hat, also einen Teil am Tag, den man sich wirklich blockt und da schreibt, ne? Und habe das zumindest in meinem Kalender jetzt mal eingetragen und will mal gucken, ob das so ein bisschen Früchte trägt. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass du irgendwie einen festen Termin hast, sondern du machst es einfach immer, wenn du Zeit hast, oder?
Also es war lange Zeit tatsächlich so, dass ich immer nur geschrieben habe, wenn ich Zeit hatte. Was halt dazu geführt hat, dass ich super wenig jetzt letztes Jahr zum Beispiel geschrieben habe. Und mit diesem Jahr hatte ich mir die Challenge gesetzt, jeden Monat 50.000 Wörter zu schreiben. Und da war mir dann auch klar, da kann ich halt nicht darauf warten, dass ich Zeiten habe, in denen ich schreiben kann, sondern mache es tatsächlich jetzt so, dass ich arbeite auch mal Pomodoro, dass ich immer die ersten 1-2 Sessions am Tag wirklich nur schreibe und dann halt in die anderen Aufgaben reingehe, weil ich sonst halt einfach nicht es hinbekomme, genug zu schreiben, um diese 50.000 tatsächlich hinzubekommen. Also mittlerweile, ich versuche es, es funktioniert nicht immer, aber ich versuche es zumindest.
Na, das ist doch schon was wert. Aber wie gesagt, ansonsten mein Februar eher dürftig, aber es ist ja schön, wenn wir uns einig sind, dass es an diesem sehr, sehr kurzen Februar lag. Wäre der 3 Tage länger gewesen, hätten wir natürlich das 400-fache geschafft von dem, was wir eigentlich jetzt geschafft haben, ne?
Natürlich, auf jeden Fall. Aber es war auch bei mir, ich war super unkonzentriert einen Großteil der Zeit und habe mich super oft ablenken lassen. Dazu kam auch noch, dass ich jetzt eine Woche in Hamburg war, bei einem Konzert. Fragt mich nicht, ich habe von Hamburg nichts gesehen, weil wir auf die wunderbare Idee kamen, es gab nur General Admission, das heißt, es gibt halt keine Sitzplätze, keine Aufteilung oder sowas, sondern halt, wer zuerst kommt, steht halt am nächsten an der Bühne. Und wir dachten so, es wäre eine wunderbare Idee, wenn wir queuen. Wir haben 8,5 Stunden standen wir da, es war ein Großteil der Zeit minusgrade. Fragt mich nicht, wie wir auf diese wunderbare Idee gekommen sind. Das Konzert war großartig, es war Crazy Abrams, ich liebe es sehr. Dieses Konzert war so gut. Also es hat sich gelohnt, aber ich war danach natürlich erstmal krank, weil wenn du 8,5 Stunden in Minusgraden rumstehst, wer hätte das gedacht? Vor allen Dingen, weil wir auch beide nicht passend angezogen waren für diese Temperaturen. Und also man hört es jetzt nicht mehr, aber ich habe immer noch mit Halsschmerzen zu kämpfen und bin immer noch super fertig die gesamte Zeit. Also es war, ich hatte bessere Ideen dieses Jahr schon, aber auf jeden Fall war es eine sehr tolle Zeit. Aber das führte jetzt halt auch dazu, dass ich super wenig diesen Monat geschafft habe, weil wenn du schon sowieso einen kürzeren Monat hast und dann auch noch eine Woche unterwegs bist, ja, ich bin jetzt bei 30.000 Wörtern, also Zeit der Aufnahme haben wir ja noch ein paar Tage, aber ich denke nicht, dass ich die 50.000 diesen Monat schaffen werde, bin aber fast fertig, also ich bin jetzt im letzten Drittel angekommen von meinem aktuellen Projekt und ich bin so happy, wenn dieses Buch fertig ist. Also auf der einen Seite, ich liebe das gerade sehr, es macht super viel Spaß, aber ab irgendeinem Punkt war es dann so dieses, es macht mich auch so fertig und ich weiß nicht, es ist irgendwie, ich will diese Geschichte endlich aufgeschrieben haben, weil ich jetzt halt schon seit Anfang des Jahres daran sitze und ich eigentlich normalerweise jemand bin, der halt sehr schnell seine Geschichten runterschreibt und auch so, aber ich habe halt dieses Mal auf 90.000 Wörter geplant, was halt wesentlich länger ist, als was sonst meine Geschichten so sind und deswegen... Aber ich sehe den Ende das Licht am Ende des Tunnels und sind jetzt noch 25.000 Wörter oder so, dann ist dieses Buch auch fertig. Also sollte ich in den nächsten ein, zwei Tagen noch es schaffen, die 50.000 diesen Monat vollzukriegen, dann ist auch dieses Buch fertig. Mal gucken. Ich glaube noch nicht dran, aber wir werden sehen.
Ja, also so viel zu unserem sehr, sehr erfolgreichen Schreibleben in diesem wunderschönen Monat Februar. Ja, und wir wollen natürlich dann auch Bücher vorstellen, und zwar aktuelle Bücher, die wir gelesen haben, aber auch Bücher aus unserer Vergangenheit. Und da für mich die Frage, wie war dein Lesemonat und was stellst du uns als erstes vor?
Also ich habe an sich eigentlich super viel gelesen. Das meiste davon waren aber Rereads von Büchern, die ich irgendwie letztes oder vorletztes Jahr gelesen habe. Ich habe auch nachgeguckt. Ich habe die meisten davon auch schon im Podcast vorgestellt. Also es war eine super Idee, das zu machen. Aber ich brauchte so dieses Comfort-Ding. Aber eine Geschichte, die ich jetzt neu gelesen habe, war Till von Daniel Kehlmann. Hat mir eine Freundin empfohlen, weil sie total begeistert davon war. Und dann war ich so, ja komm, ich hol mir das einfach. Und ich musste mich wirklich so durchkämpfen. Also es geht um Till Eulenspiegel. Es ist so ein bisschen fast schon eine historische Betrachtung, aber in Romanform. Also dazu zu sagen, Till Eulenspiegel ist natürlich keine historische Person, von der man sicher sein kann, dass er existiert hat, sondern es gibt halt irgendwie Überlieferungen, es gibt Geschichten dazu. Und dieses Buch versucht das halt alles so ein bisschen in Einklang zu bringen, so diese ganzen Geschichten, diese ganzen Legenden, die sich um ihn rumspinnen und versuchen ihm da halt so ein bisschen einfach, ja, gerecht zu werden, den ganzen Geschichten. Und ich muss sagen, stilistisch war es eigentlich gar nicht schlecht, aber der Plot war so langweilig. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich habe wirklich lange gebraucht. Ich habe ständig dieses Buch weggelegt, weil ich immer wieder war so, oh, ich weiß nicht. Ja, es geht um Till Eulenspiegel, wie er aufgewachsen ist. Dann ist er abgehauen von zu Hause und hat sich dann halt dem ganzen Unsinn machen, wie auch immer, den Hofnarr da sein, hingegeben. Und ich muss sagen, es gab sehr viele interessante Charaktere. Till war keiner davon. Und das war so ein bisschen traurig, weil ich mir dachte, so gerade Till hätte ja der spannende Charakter sein können. Und das war so viel genutztes Potenzial, wo ich dachte so, ah. Also ich glaube, ja, also handwerklich war das Buch eigentlich gar nicht schlecht, aber ja, der Plot war so langweilig. Es tut mir so leid, aber so ist es halt. Ja, und als Person, die halt mit Till Eulenspiegel Büchern aufgewachsen ist, also ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Also es waren so Kinderbücher über Till Eulenspiegels Geschichte und so. Fand ich das sehr tragisch. Aber so sehr viele Dinge davon hat man einfach wieder gefunden. Sowas wie, dass Till versucht hat, dem Esel Lesen beizubringen oder wie er dann über dieses, also zwischen den zwei Kirchtürmen oder so balanciert ist auf dem Seil. Und also da war super viel von den Dingen, die man irgendwie so kannte. Aber ja.
Ist natürlich interessant, weil ja, wenn du sagst, dass das praktisch dann die Figur des Till Eulenspiegel dann in diesem Buch ja die langweilige Figur war, ist schon irgendwie traurig, weil er ja dann eigentlich ja das Highlight des Buchs irgendwie sein sollte. Aber das spielt dann alles historisch so zu seiner Zeit wirklich, oder wie ist das?
Ja, genau. Genau, zum 30-jährigen Krieg. Was aber auch faszinierend ist, es gibt so ein paar philosophische Abhandlungen, weil so ein paar Leute sehr philosophisch unterwegs sind. Das Buch findet tatsächlich eine Lösung auf die Frage, ob Gott einen Stein erschaffen, also einen so riesigen Stein erschaffen kann, dass er ihn nicht hochheben kann. Das fand ich faszinierend. Und ansonsten, sie gehen auch zwischendrin mal auf Drachenjagd, was ich super faszinierend finde. Und der Pfarrer, Priester, wie auch immer, der das leitet, war so, das ist ja völlig offensichtlich, wo wir diesen Drachen suchen müssen, weil man, jeder weiß ja, dass Drachen sich nicht finden lassen können, also gucken wir jetzt überall, wo, also gucken uns die Berichte an, wo Drachen gesehen wurden und dann suchen wir genau an der Stelle, an der kein Drache gesehen wurde, weil da muss ja sein, weil Drachen werden ja nicht gesehen und dann gehen die dort auf Drachensuche. Das fand ich schon sehr faszinierend, also es war schon sehr lustig. Was hast du uns für ein Buch mitgebracht?
Ja, ich habe diesen Monat zwei Bücher angefangen, aber keins davon beendet, weil, ja, es war ja nur ein kurzer Monat, ne? Die Ausrede kann der Rest der Episode hier noch gerne hinhalten. Aber ich habe zwei Bücher mitgebracht, die ich früher mal gelesen habe. Und das erste Buch ist erst wieder da, sollte eigentlich relativ bekannt sein, vom Schriftsteller Timur Vermes. Und ja, es geht darum, dass Adolf Hitler praktisch ja auf einer Graswiese-Fläche wieder aufwacht, aber halt in der modernen Zeit ist. Und das Ganze ist eine Satire und ja, er im Laufe der Satire, also die halten ihn alle für einen Komiker oder Comedian und im Laufe der Satire bekommt er halt immer mehr ja Zulauf. Und interessant fand ich ja, dass das ja der Debütroman von Timur Vermes ist und der ja auch sehr, sehr erfolgreich war. Es gibt ja auch eine sehr bekannte Hörbuchfassung, die von Christopher Herbst vertont wurde. Und ja, was kann man zu dem Buch sagen? Es gibt auch eine Verfilmung davon. Es ist satirisch, aber man muss auch sagen, im Buch und auch in der Hörbuchvariante, irgendwann bleibt einem das Lachen ja im Hals stecken. Ich finde, in der Verfilmung ist es sogar noch schlimmer, da es dann zu realistisch ist und zu, ja, es eigentlich was ist, was man vielleicht in der Form nicht mehr haben möchte, ne? Und aber alle da irgendwie mitmachen und ihn für witzig halten und auf seine Geschichten eingehen und im Angesicht der politischen Lage, ich weiß nicht, bleibt einem das doch wirklich sehr stark im Hals stecken, auch wenn es durchaus ein gutes Buch ist, ne? Aber ja, wenn Satire und Realität halt nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind, ist immer schwierig.
Das auf jeden Fall. Also ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe den Film vor ein paar Jahren mal geguckt und hatte tatsächlich jetzt auch überlegt, den nochmal zu gucken und dachte mir dann auch so, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt gerade antun will. Es ist so schon alles ein bisschen zu nah an der Realität. Ich weiß auch nicht. Aber ja, ich habe aber schon von vielen gehört, dass es an sich so komödiantisch relativ gut sein soll, zumindest in großen Teilen.
Ja, und was ich wieder interessant fand, es war ja der Debütroman von Timur Vermes, ne? Und wenn man dann sozusagen schon mal ein Buch geschrieben hat und sich dann wundert, warum ist man mit seinem Debütroman nicht super erfolgreich gewesen, ne? Aber das ist dann irgendwie hier dieses Bias der Überlebenden, also die Leute, die halt erfolgreich sind oder sehr, sehr erfolgreich sind, da blendet man ja immer gerne aus, dass halt auf einen, der erfolgreich ist, irgendwie 10.000 kommen, die davon vielleicht gerade so leben können, ne?
Ja. Du siehst ja auch, wie gesagt, also wie du auch meintest, du siehst ja nur die Leute, die es geschafft haben. Und selbst wenn jemand dann mit einem dritten Buch erfolgreich wird oder mit einem 10. oder 20., siehst du ja in den seltensten Fällen, dass es davor halt nicht erfolgreich war, sondern du siehst nur, oh, erfolgreicher Autor hat schon etliche Bücher rausgebracht, so nach dem Motto. Ja.
Ja, es ist dann immer spannend. Ich kann aber schon mal verraten, es ist nicht das einzige Buch, in dem Leute heute wieder auferstehen, was ich vorstelle. Aber das machen wir dann bei meinem zweiten Buch. Und bevor wir das machen, kommen wir erstmal zu deinem zweiten Buch. Was ist es denn Schönes?
Von Leuten, die wieder aufstehen, zu Leuten, die getötet werden. Ganz einfach. The Witch's Ward von Katharina Winterwood. Also eine sehr, sehr gute Freundin von mir hat jetzt ihren Debüt Novelle rausgebracht und es ist so gut. Ich durfte das letztes Jahr schon lesen, also vor allen Dingen lektorieren. Und es kommt jetzt 28.02. raus, also zur Zeitpunkt der Veröffentlichung ist es schon draußen und das war einfach letztes Jahr mein Jahreshighlight, weil es ist so ein gutes Buch. Ich will gar nicht zu viel davon erzählen, weil es sehr viel um Trauma geht und um verschiedenste Dinge, die sehr triggernd sein können. Deswegen, ich würde es jeder Person wirklich ans Herz legen, das zu lesen, aber sich vorher halt die Triggerwarnungen anzugucken, weil es wird schon sehr blutig zwischendurch. Es wird schon sehr, es gibt ein paar traumatische Dinge, die darin aufgearbeitet werden und behandelt werden. Deswegen, aber ich liebe dieses Buch einfach so sehr. Es ist so gut. Sprachlich ist es so gut. Ich habe es lektoriert und war ganz oft so, dass ich dachte, so, ich kann dazu nichts sagen, weil das ist schon, es ist schon sehr gut. Also teilweise sogar schon perfekt. Und es geht um eine junge Hexe, die durch das Land zieht, um Rache an ihren Vater zu, sich an ihrem Vater zu rächen. Das ist so der ganz grobe Plot. Und ich liebe auch die Fantasy-Welt, die drumherum aufgebaut wurde. Und die Autorin, wie gesagt, ist eine sehr gute Freundin von mir und hat da noch ganz viele weitere Bücher in diesem Universum, also in dieser Welt geplant. Und ich bin so gespannt, ich freue mich so darauf, weil ich halt auch super nah gerade noch in dem Schaffensprozess der anderen Bücher mit drin bin. Und auch, gut, ich kenne halt noch sehr viel Hintergrundwissen noch aus dieser Welt noch, weil wir sehr viel darüber auch schon geredet haben. Aber wie gesagt, es ist vor allen Dingen als Einstieg in diese Welt ist das super toll, weil man sehr viel halt über diese Welt lernt und gleichzeitig halt diesen Plot, also dieser Geschichte folgen kann und es mal tatsächlich auch eine Geschichte ist, der keine Liebesgeschichte drin ist. Also es sind super viele heftige Themen, es gibt immer wieder Auflösungen und kurze Atempausen, aber es gibt halt keine Liebe oder sowas, also kein Liebesplot. Es ist, wie gesagt, es ist vermutlich sehr dark auf der Dark Fantasy-Skala, aber es lohnt sich definitiv.
Jetzt hattest du gesagt, Novelle, das heißt, das Buch ist ein bisschen kürzer oder meintest du eigentlich Roman?
Nee, tatsächlich Novelle, es sind, ich glaube, 100 Seiten oder so. Also es ist wirklich kompakt, es ist sehr schön, das kann man, ich wollte gerade sagen, das kann man gut einfach mal runterlesen, aber ich glaube, das ist teilweise echt heftiger Stoff, deswegen sollte man es vielleicht nicht einfach so runterlesen, aber ja, wie gesagt, es lohnt sich.
Und ist das dann Teil einer Reihe oder wie ist das?
Also das Buch an sich steht alleine, das wird auch nicht weitergeführt, wer es bis zum Ende liest, weiß auch warum. Aber aus diesem ganzen Universum, in dieser Fantasy-Welt wird es noch mehr Geschichten geben und auch spätere Leute, die dann auch wieder Rückbezüge auf diese Person, also auf die Hauptperson beziehen, aber das an sich ist ein Einzelband. Gut, du hast gesagt, es stehen noch mehr Menschen auf.
Genau, und zwar habe ich ein Buch, was ich heute vorstellen möchte, Die Bibel nach Biff, das ist von Christopher Moore. Und Christopher Moore ist ein US-amerikanischer Schriftsteller und hat auch witzigerweise eine Zeit lang Anthropologie studiert und hat so mit 30 Jahren dann seinen Durchbruch gehabt mit dem Buch Der kleine Dämonenberater, beziehungsweise im englischen Original wesentlich witziger der Titel Practical Demon Keeping. Und in der Bibel nach Biff geht es halt darum, dass der Erzengel Raziel beauftragt wird, ein fehlendes Evangelium der Bibel halt nachzutragen. Und da geht es halt darum, den Menschen ja Jesus und seine Kindheits- und Jugendjahre näher zu bringen. Und der Engel erweckt dazu Levi bar Elpheus oder kurz genannt Biff. Das war nämlich der beste Freund von Jesus. Und Biff fängt dann halt an, in der modernen Zeit halt dieses Evangelium zu schreiben und lässt seine Zeit zwischen ihm und Jesus, den er immer Josh oder oft Josh nennt, Revue zu passieren. Und es geht natürlich dann auch um Maria Magdalena, die wird in dem Buch immer Maggie genannt. Und so erzählt er halt durch diese ganze Geschichte und wie sie halt das Ganze erlebt haben. Und auch so witzige Sachen, dass sie zum Beispiel einen Jedi kennenlernen im Laufe dieses Evangelions, ohne da jetzt zu viel verraten zu wollen. Aber ein sehr, sehr schönes Buch, gibt es auch als Hörbuch, glaube ich. Und mit einem sehr schönen Ende. Und jetzt kann man ja sagen irgendwie, ach, dass das irgendwie, weiß nicht, das irgendwie ins Lächerliche ziehen soll, so die Religion dann dahinter. Aber ich finde, dass das Buch dann auch sehr, sehr, auch wenn es ein satirisches Buch durchaus ist, es sehr respektvoll damit umgeht, auf eine gute Art und Weise. Und es aber wirklich auch trotzdem sehr, sehr viel, Spaß in dem Buch halt vorkommt, beziehungsweise man sehr, sehr viel Spaß in dem Buch hat und weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass es vielleicht gar nicht so bekannt ist. Kannst du mir mal sagen, ob du schon mal vorher was von diesem Buch gehört hast?
Also tatsächlich nicht. Ich glaube, du hattest mal schon darüber gesprochen, als wir beide uns mal unterhalten haben. Aber, also mir sagt der Titel was, aber ich glaube tatsächlich, dass ich davon sonst noch außerhalb von unserer Kommunikation noch nie was gehört habe. Aber ich finde es tatsächlich faszinierend, weil es ist ja an sich, der Name also es ist jetzt ein bisschen religiös und so, aber der Name Jesus ist ja an sich, wenn man das in unsere, ich weiß gar nicht mehr, wie genau das war, aber wenn man das an sich in unser Dialekt übertragen würde, hieß er ja tatsächlich Joshua oder Joshua oder sowas. Also Jesus ist ja ein sehr, ich weiß nicht mehr. Ich hatte dazu mal irgendwas gelesen, dass er an sich näher an dem Namen, also dass der Name näher an Joshua dran ist als an Jesus. Deswegen fand ich es funny, dass du meinst, dass er ihn immer nur Josh nennt. Ja,
aber ich kann es auf alle Fälle empfehlen. Das ist auch ein sehr entspanntes Buch. Also wenn du hier vorhin wegen deinen Re-Readings gesagt hast, so wegen viel Good-Argumenten hast du das getan, ne? Das ist auch so ein Buch, auch wenn man es das erste Mal liest, es fühlt sich halt sehr, sehr gut an der Stelle. Was mich nochmal interessieren würde, es gibt doch genug Bücher, also warum sollte man Re-Readings machen? Vielleicht kannst du dazu ja nochmal ein, zwei Worte verlieren.
Also das ist so ein Ding, also wenn du vier Leute fragst, warum sie Bücher rereaden, kriegst du sechs verschiedene Gründe. Ich mach's oftmals so, wenn mein Anxiety-Level zu hoch ist, dann brauche ich etwas, bei dem ich weiß, dass es mir gefällt, bei dem ich halt keine Überraschungen bekomme. Und wenn ich jetzt ein neues Buch lese, dann weiß ich nicht, was passiert, ich weiß nicht, ob es mir gefällt, ich weiß nicht, welche Plot-Twists kommen, sowas halt. Und wenn ich aber ein Buch lese, was ich vorher schon mochte, dann weiß ich halt, okay, das und das passiert dann und dann, in der und der Reihenfolge passiert ist. Es ist sehr entspannt und du hast halt trotzdem das Erlebnis, ein Buch zu lesen und du kannst dich halt wieder vor allen Dingen, wenn man die Welten auch mag oder die Personen oder die Charaktere und dann irgendwie über den Lauf der Bücher oder des Buches eine Beziehung zu dem aufbaut und dann ist das sind die Bücher vorbei und du bist so, aber was mache ich jetzt? Und dann liest du halt einfach nochmal, um wieder da zu starten. Und also ich habe darüber noch nie nachgedacht, warum das so ist, weil ich mache das schon immer. Also ich glaube, das Buch, was ich am meisten bis jetzt gelesen habe, ist tatsächlich die Percy Jackson-Reihe. Da war ich als Teenie, ich habe die so oft gelesen. Ich glaube, ich habe die irgendwie 20, 30 Mal gelesen in 3, 4 Jahren. Also hat sich mir nie die Frage gestellt, ob man Bücher rereaden sollte, weil ich bin auch bei Serien. Ich gucke halt so Friends oder Gossip Girl gucke ich halt so oft einfach, dass ich das loope. Und ich weiß nicht, ob andere Leute das aus anderen Gründen machen, weil ich von einigen Leuten weiß, die Bücher nochmal lesen. Aber es ist halt so eine gewisse. Du bekommst genau das, was du willst. Genau das, was du erwartest, weil du weißt ja schon, was ist. Und wenn du nach ein paar Jahren vielleicht nochmal zurückgehst zu dem Buch, dann weißt du zwar, was du bekommst, aber du findest trotzdem neue Details oder sowas oder Zusammenhänge.
Also was mir jetzt vielleicht beim Lesen nicht, aber beim Wiederschauen von Doctor Who-Episoden halt aufgefallen ist, man weiß, was man bekommt, aber man vergisst auch unglaublich vielen Kram. Und was mir aufgefallen ist, ich entdecke plötzlich Andeutungen und Dinge, die mir vorher wirklich nicht aufgefallen sind, die ich einfach so für gegeben genommen habe. Und plötzlich denke ich so, ach du Scheiße, jetzt ergibt das nochmal dreimal mehr Sinn. Und sowas ist dann natürlich auch ganz, ganz toll.
Ja. Und es hilft tatsächlich, wenn du Fantheorien lesen willst. Also ich weiß jetzt nicht, was zuerst ist, ob du zuerst das mehrfach liest und dann in Fantheorien gehst oder ob du irgendwie in Fantheorien abrutscht und deswegen das nochmal liest. Bei mir ist das immer so ein Prozess. Ich habe super viel jetzt in letzter Zeit so Fantheorien zu Hunger Games gelesen, weil wir jetzt im März ein neues Hunger Games Buch bekommen. Und dann einfach nochmal Dinge zu rereaden, um diese, wie du meintest, diese Details nochmal zu bekommen, um mit bestimmten Fragen, wo dann in Foren steht, so, aber warum ist das nicht so und so, dass du nochmal mit dieser Frage halt an ein Buch rangehst und dann eine Lösung findest oder halt einfach teilweise erst beim 3., 4., 5. Mal lesen mitbekommst, wie faszinierend oder wie gut der Autor, die Autorin bestimmte Sachen ausgearbeitet hat oder sowas, also wie krass teilweise Dinge sind. Ich habe ein paar Mal jetzt schon Hunger Games gelesen und war jedes Mal so, es sind so gute Bücher und je öfter ich es lese, desto mehr sage ich so, ich finde jedes Mal wieder Details, die zu dieser Komplexität dieser Welt hinzukommen. Also klar, das Worldbuilding, darüber kann man sich jetzt streiten, aber es sind halt super viele Dinge, wo ich sage, das ergibt Sinn und vor allen Dingen mit Fantheorien, die dahinter noch gesponnen werden oder Fragen und sowas, baut sich da halt so ein Riesen, also quasi nochmal eine neue Welt auf, die du sonst gar nicht greifen könntest, also die dir sonst verwehrt bleibt, wenn du dieses Buch nur einmal oder zweimal lesen würdest. Und ja, also ich weiß jetzt gefühlt alles über Hunger Games. Ich bin sehr bereit für dieses neue Buch. Von Büchern, die wir gelesen haben, zu Geschichten, die wir selber geschrieben haben. Zum Abschluss der Folge wollen wir ja immer nochmal aus Büchern lesen oder Geschichten lesen, die wir selber geschrieben haben. Und da stellt sich die Frage, was liest du, was möchtest du uns vorlesen?
Ja, ich habe heute den Anfang einer Kurzgeschichte mitgebracht, den ich einfach mal vorlesen möchte. Und die Kurzgeschichte trägt den Namen Die Segmente der Wahrheit. Und da steigen wir einfach mal ein. Das Geräusch war, nun ja, es war da, metallisch und klopfend, immer und immer wieder. Es brannte in meinem Kopf. Ich sah auf meine Uhr, immer noch 11.17 Uhr. Es war, als ob die Zeit nicht mehr verging. Und langsam begann ich daran zu zweifeln, dass sie es jemals tat. Aber am Ende wusste ich, dass ich die Schuld bei mir suchen musste. Ich zwang mich aufzustehen, meine Beine waren taub, mein Kopf dröhnte. Es war, als hätte ich die Realität hinter mir gelassen und befände mich in einem Vakuum, gefüllt nur mit diesem unerbitterlichen Geräusch. Ich ging zum Fenster und zog die Vorhänge zur Seite. Draußen war es dunkel, obwohl es mitten am Tag sein sollte. Ein dichter Nebel hatte sich über die Straße gelegt und ich konnte kaum die Umrisse der Gebäude gegenüber erkennen. Das Klopfen schien von überall und nirgendwo zugleich zu kommen. Ich musste herausfinden, was es war. Mit zitternden Händen griff ich nach dem Türknauf und öffnete die Tür. Und dann stand er da, ein alter, verrosteter Apparat. Seine Zahnräder und Kolben bewegten sich in einem unheimlichen Rhythmus. Und da, inmitten dieses mechanischen Albtraums, sah ich es. Ein kleiner, metallischer Hammer, der immer und immer wieder auf eine Platte schlug. Klopf, klopf, klopf. Dann wachte ich auf. Das Klopfen war weg. Aus dem Augenwinkel sah ich eine Person. Sie war weiß gekleidet, eingehüllt in Weite und Unschärfe. »Schön, dass du wach bist«, sagte die Stimme. Sie war weich und doch gefasst. »Wo bin ich?«, antwortete ich. »Immer noch auf der Suche.« »Aber wonach?«, fragte ich verwirrt. »Nach der Wahrheit«, antwortete sie. Ja, und da hören wir mal an der Stelle auf.
Ich fand den Einstiegssatz super mit dem, das Geräusch war da. Grob zitiert. Es ist super. Ja, aber ich bin gespannt, welche Wahrheit die Person findet. Also, gibt ja viele Wahrheiten.
Ja, ja, das ist, das heißt ja auch die Segmente der Wahrheit, das Ganze, ne? Und ja, ich mochte diesen Satz auch. Das Geräusch war da, wollte ich erst schreiben. Das weiß ich noch. Und dann so, nee, das ist doof. Und das, wenn es aus der Ich-Perspektive ist, dann war es halt dieses, das Geräusch war, nun ja, es war da. Ja, das fand ich dann irgendwie, ja, schöner irgendwie, keine Ahnung.
Es ist halt, man erwartet halt irgendwie eine Beschreibung, wie das Geräusch klingt oder so, ja, es ist da. Super, ja.
Was hast du uns denn mitgebracht? Weil wenn ich richtig gezählt habe, müssten dir langsam die Bücher ausgehen.
Ja, aber ich habe noch eins gefunden. Ich habe 2019 oder so bei einer Anthologie mitgemacht und die Erlöse ging an das Verein Herz Kinder Österreich und die Kinderherzenstiftung München. Und deswegen war ich so, ja, ich habe Bock mitzumachen. Und das Konzept von diesem Buch ist, dass es 100 Bilder gibt. Jeder Autor, jede Autorin durfte sich ein Bild aussuchen und dann gab es immer zwei AutorInnen, die zu jeweils einem Bild eine Geschichte geschrieben haben, ohne halt zu wissen, was die andere Person schreibt. Das heißt 100 Bilder, 200 Geschichten und zeigt quasi, wie unterschiedlich sich Personen Dinge vorstellen kann, also Geschichten, die mit diesem Bild zu tun haben. Mein Bild, was ich hatte, war einfach ein See, an dem ein Steg liegt. Und ich habe dazu die Geschichte geschrieben, die Schatzsuche. Ich glaube, die komplett vorzulesen wird zu lang, aber ich fange erst mal an. Der See war still. Die Wasseroberfläche kräuselte sich leicht, als ein Fisch an die Oberfläche schnellte. Im nächsten Moment war er wieder verschwunden. Das Wasser wurde wieder ruhiger, die Sonne spiegelte sich auf der glatten Oberfläche. »Und du bist dir sicher?«, fragte eine leise Stimme. Sie gehörte zu einer zierlichen Person, die langsam am Ufer des Sees entlang lief. Ihre Haare waren so blau wie das Wasser und ein Piercing zierte ihre Nase. »Wären wir hier, wenn ich mir nicht sicher wäre?«, kluckste eine weitere Person, die nur wenige Schritte hinter ihr lief. Sie war kaum größer als ihre Begleiterin, doch im Gegensatz zu ihr hatte sie schwarze Haare. Du weißt, dass wir ziemlichen Ärger bekommen, wenn das hier rauskommt, fragt die Blauhaarige und starrte auf den Boden, als würde sie etwas suchen. Im nächsten Moment quiekte sie auf. Hier ist es, rief sie und hielt sich einen Moment später ihre Hand vor den Mund. Die Schwarzhaarige strahlte bis über beide Ohren. Dann deutete sie auf einen kleinen Steg, der nur wenige Meter von ihnen entfernt stand. Von dort aus sollten wir tauchen können. Sie wartete nicht, ob ihre Begleiterin noch etwas sagte. Im nächsten Moment rannte sie los und entledigte sich im Laufen ihres Kleides. Darunter kam ein quietschpinker Bikini hervor. »Warte«, versuchte die Blauhaarige, sie noch aufzuhalten, doch da war sie schon ins Wasser gesprungen. Etwas langsamer folgte sie ihr und auch sie streifte sich ihr Kleid ab. Sie trugen den gleichen pinken, viel zu grellen Bikini, der zu der Uniform des Ferienlagers gehörte. Kurz zögerte sie und überlegte, ob sie sich ihren Piercing herausnehmen sollte, doch sie entschied sich dagegen. Wenn sie Glück hatten, würde ihr Fehl nicht bemerkt werden und ihre Klamotten trocken, bis sie zurück waren. Doch den Piercing bekamen sie nicht ohne Spiegel wieder in die Nase. Im nächsten Augenblick waren beide im Wasser. Dieses war kühl, obwohl schon seit Tagen die Sonne erbarmungslos darauf geschienen hatte. Sie froren ein wenig, doch sie wichen nicht von ihrem Plan ab. Es war schon absurd genug, da brauchten sie keine plötzlichen Zweifel ihrerseits. Es war Zufall gewesen, dass sie über das alte Tagebuch auf dem Flohmarkt gestolpert waren. Und es war ein noch größerer Zufall, dass dieses alte Tagebuch von einem Schatz berichtete, der in eben diesem See schlummern sollte. Die Rätsel, die der Verfasser des Tagebuchs aufgeschrieben hatten, waren schwer zu lösen gewesen. Doch der kniffligste Teil des Planes war es tatsächlich der, dass sie durch das halbe Land fahren mussten, um in die Nähe dieses Sees zu kommen.
Wie lang geht die Geschichte denn noch? Weil jetzt, das klang ja wirklich jetzt nur nach dem Anfang, ne?
Es war ungefähr die Hälfte. War das jetzt.
Okay.
Genau. Also sie sind alle nicht sehr lang, aber ich finde, ich habe ein bisschen reingelesen. Ich muss sagen, es gibt ein paar sehr gute Geschichten da drin. Es gibt ein paar, bei denen bin ich jetzt nicht so ein Riesenfan. Aber es sind halt auch insgesamt 200 Geschichten. Das heißt, wenn man sich das holt, dann hat man ein bisschen was zu lesen.
Gab es das dann auch als Print-Edition, die ganze Anthologie?
Es gibt tatsächlich auch nur das Hardcover, über 400 Seiten. Also,
ui.
Ja. Also dafür kostet es auch 25 Euro, aber wie gesagt, die Erlöse gehen halt an Verein Kinderherzen Österreich und Kinderherzen Stiftung München. Und ich glaube, deswegen kann sich das schon lohnen.
Sehr schön. Ja, damit sind wir auch am Ende dieser Episode von Bücherklang. Wenn ihr Feedback habt, könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info@t1h.net oder über das Kontaktformular auf der Webseite unter t1h.net. Ja, bis zum nächsten Monat. Tschüssi.
Bye, bye.
Eine Produktion von Tone H. T1H.net